Und so hören wir andächtig die Worte der heiligen Lesung vom Fest der unbefleckten Empfängnis aus dem Buch der Weisheit. Der Herr besaß mich im Anfang seiner Wege, von Anbeginn noch bevor er etwas geschaffen hat. Von Ewigkeit her bin ich eingesetzt, von Urbeginn, bevor die Erde ward. Noch waren nicht die Abgründe und ich war schon empfangen, noch waren nicht die Wasserquellen hervorgebrochen, noch stand nicht die Berge wuchtige Masse. Vor den Hügeln ward ich geboren, noch hatte er die Erde nicht gemacht, die Flüsse und die Angeln des Erdkreises. Als er die Himmel herstellte, war ich zugegen, als er nach festem Gesetz den Kreis zog um die Wassertiefen, als er den Wolkenhimmel oben befestigte und die Wasserquellen abwog, als er dem Meere ringsum seine Grenzen anwies und den Wassern das Gesetz gab, ihre Grenzen nicht zu überschreiten, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich bei ihm und ordnete alles. Es war meine Wonne, Tag für Tag vor ihm zu spielen, alle Zeit zu spielen auf dem Erdkreis. Und meine Wonne ist es, bei den Menschenkindern zu sein. Wohlan denn, meine Kinder, hört auf mich, selig, die auf meine Wege achten. Vernehmet die Lehre, seid weise und verwerft sie nicht. Selig der Mensch, der auf mich hört und an meinen Türen wacht alle Tage und harrt an den Pfosten meiner Pforte. Wer mich findet, findet das Leben und schöpft das Heil vom Herrn. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit war der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war verlobt mit einem Mann namens Josef aus dem Hause David. Und der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sprach: Gegrüßet seist du, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wie gesagt, wir feiern heute das Fest der unbefleckten Empfängnis. Und heute oder dieses Jahr, diesen Herbst, ist es genau 10 Jahre, dass wir das Pfarrhaus, wenn man es so nennen möchte, erwerben konnten und 3 Jahre später dann auch die Kapelle hier beziehen konnten. Und so können wir vielleicht dieses Patroziniumsfest dieses Jahr wieder als Gelegenheit nehmen, auch mal zurückzuschauen und vor allem in Dankbarkeit zurückzuschauen auf Gottes Führung, auf das, was er uns hier hat aufbauen lassen oder geschenkt hat. Erstmal, dass er uns auch Gelegenheit gegeben hat, Fuß zu fassen, als wir in der kleinen Kapelle der Familie Schulz hier beginnen durften. Es ist sehr wichtig, dass man etwas hat, wo man erstmal Fuß fassen kann. Dann, wie wir dieses Gebäude und dieses Grundstück auch erwerben konnten, auch mit der großzügigen Unterstützung meiner Eltern, dass das Gebäude auch ein Gebäude an sich hatte, wo wir eine Kapelle einrichten konnten oder diesen Raum zur Kapelle umbauen konnten und seitdem viel verbessern und herrichten und aufbauen konnten, auch mit der Hilfe der jungen Männer, die jetzt in den letzten 10 Jahren immer auch mit im Pfarrhaus gewohnt haben. Wir sehen, dass wir jetzt eine schöne Kapelle haben, ein schönes Pfarrhaus, wo wir jeden Sonntag auch nach der Heiligen Messe uns noch treffen können und zusammen austauschen können. Auch einen kleinen Gemeinderaum, wo wir unsere Gemeindetreffen immer abhalten können. Wir haben immer genug Ministranten, eine schöne, gute Schola, schöne Orgelmusik. Das sind alles Sachen, die man nicht so selbstverständlich nehmen darf und wo es immer interessant ist oder schön ist, auch sich zu besinnen, was man alles schon hat, was man erreicht hat, was man geschenkt bekommen hat von Gott. Wir haben immer schönen Altarschmuck. Ich habe Hilfe beim Waschen und Ausbessern und Herstellen auch von Messgewändern oder Ministrantengewändern und der Altarwäsche. Ich habe Hilfe beim Sauberhalten der Kapelle. Wir haben immer gutes Essen, auch bei unseren Gemeindetreffen. Wir haben jeden Sonntag mittlerweile Kaffee und Kuchen nach der Heiligen Messe, was auch sehr wichtig ist und was sehr zum Geist in der Gemeinde beigetragen hat und beiträgt, denke ich. Und ihr tragt auch viel bei, auf finanzielle Art und durch Materialspenden hier zum Erhalt und zum Aufbau dieser Gemeinde. Was wir auch haben mittlerweile, was auch eine große Errungenschaft ist eigentlich, wenn man auf die Situation schaut in Deutschland, wir haben ein kleines, loses zumindest Netzwerk, wenn man es so nennen möchte, von Priestern, die zumindest sich gegenseitig anerkennen oder empfehlen, mit denen ich in Kontakt bin, etwa 9 bis 10 Priester im süddeutschen Raum oder wenn man Norditalien und Österreich noch dazu rechnen will. Und wie gesagt, das ist alles schön erstaunlich und so ein Fest, so ein Patroziniumsfest ist eine schöne Gelegenheit, jährlich darauf zurückzublicken. Wer hätte das gedacht vor 11 oder 12 Jahren, als wir noch in einem Hotelraum provisorisch jeden Sonntag die Kapelle aufbauen mussten? Wenn wir jetzt schauen auf diese Gemeinde, auch eine junge Gemeinde, die weiter wächst und weiter zunimmt. Und so danke ich allen, euch allen, die ihr auf die oben erwähnten Weisen oder auf andere Weisen, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, hoffentlich nicht, und auch vor allem durch euer Gebet und durch geistige Unterstützung hier beigetragen habt und beitragt immer noch zum Erhalt und zum Ausbau dieser Gemeinde. Danken wir auch Gott für diese Ehre oder dass wir mitwirken durften und dürfen am Aufbau seines Reiches, dass wir hier etwas mit beitragen dürfen, etwas aufbauen dürfen. Es hat ja doch was Besonderes als im Vergleich zu dem, dass man in ein fertiges Gebäude kommt, in eine fertige Gemeinde. Hat es doch was Schönes, diese Aufbauzeit miterleben zu dürfen. Das erinnert mich an ein Ereignis oder eine Sache in Amerika, die mir berichtet wurde. Ich habe da nur die Kirche am Ende gesehen, oder wir haben die Kirche hergenommen, zu meiner Seminarzeit und immer noch jetzt. Es war eine Kirche, ungefähr 3 Stunden aus nordwestlich von Omaha, wo ein Priester oder der Bischof jeden Sonntag am Abend noch hingefahren ist, um Messe zu lesen. So eine weiße Holzkirche, wie man so kennt, aus Amerika. Ungefähr so groß wie die Kirche in Oberleindern, wo ihr immer vorbeifahrt, da bei der Zweckform. Die stand irgendwo, wie gesagt, 3 Stunden nordwestlich von Omaha, mitten in der Prärie, wie man sich so vorstellt aus den Filmen. Eine weite Ebene mit dem gelben Gras, zwischendurch ein paar Gruppen von Bäumen. Und diese Kirche, die war gut über 100 Jahre alt. Und als die stand damals einige Kilometer entfernt, ursprünglich, als sie aufgebaut wurde und wurde dann 1990 versteigert, als die Diözese praktisch sie verkaufen wollte und eine neue Kirche bauen wollte. Und da hat ein Ehepaar, das in dieser Gemeinde auch getraut wurde und ich glaube auch deren Eltern zumindest mitgeholfen haben am Aufbau der Gemeinde, für $650 diese Kirche ersteigert, unter der Voraussetzung, dass sie dafür sorgen, dass die Kirche entsorgt oder weggeräumt wird. Und da haben sie diese Kirche, wie gesagt, die Größe von der Kirche in Oberleinern etwa, in 2 Teile geschnitten und haben sie auf LKWs geladen, auf so Tieflader, und haben sie dann durch die Orte durch transportiert zu dem jetzigen Platz, etwas außerhalb, wo sie jetzt steht. Der Bischof hat damals sehr schön geschrieben, auch in seinem Newsletter, hat er Jahre später einmal geschrieben, das war auch sehr erbaulich vielleicht auch oder eine gute Werbung für den traditionellen Glauben, als die Leute des Ortes da ihre Kirche haben vorbeiziehen sehen und irgendwo außerhalb wieder aufgebaut werden. Und das fand ich damals sehr beeindruckend, was die Leute da hineingesteckt haben. Die mussten dann unterwegs überall die Stromleitungen oder Telefonleitungen kappen und dann wieder zusammenflicken danach, weil diese Kirche mit Turm und allem hier durch den Ort gefahren ist. Und das ist eigentlich schön zu sehen, was die Leute da hineinstecken. Und das ist mir eingefallen hier in dem Rahmen dieser Ansprache, dass wir eben, wie gesagt, auch wir dankbaren Herzens zurückblicken können auf die vergangenen 10 Jahre. Und wir danken Gott für seinen Segen, seine Führung, seine Winke, seine Bestätigungen, die er uns auch immer wieder geschenkt hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass er uns auch immer wieder den nächsten Schritt gezeigt hat. Wir danken auch vor allem unserer lieben Frau, der diese Kapelle ja geweiht ist, unter dem Titel der unbefleckten Empfängnis, für ihre Fürsprache und ihren Beistand. Und der Titel unbefleckte Empfängnis scheint ja Maria auch besonders lieb zu sein. Sie hat ihn ja sozusagen auch bestätigt in Lourdes 1858, 4 Jahre nachdem Pius XI. Die unbefleckte Empfängnis als Dogma verkündet hat in seiner schönen Bulle in der Fabel des Deus, der unbegreifliche Gott. Und wollte sie doch auch, dass man auf ihre Medaille den Ausspruch druckt, auf die sogenannte wundertätige Medaille, O Maria, ohne Sünde empfangen. Bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Und so danken wir ihr auch, dass wir unter diesem Titel hier in dieser Kapelle sein dürfen. Den Titel ihrer unbefleckten Empfängnis. Wenn wir von der unbefleckten Empfängnis sprechen, und damit komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt, da ist mir ein Kommentar über die Apokalypse des heiligen Apostel Johannes in die Hände gefallen, unlängst. Der war abgedruckt auch in dem Azum, in dem Newsletter von Bischof Pivaronas vom September 2015. Und da hat er einen Auszug aus diesem Kommentar abgedruckt. Der Kommentar war von einem Reverend Sylvester Berry, geschrieben 1921. Und der abgedruckte Ausschnitt ging über das 12. Kapitel, wo auch die Frau erscheint, mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupte. Und das sehen wir auch oft als Bild für Maria. Barry hat das hier interessanterweise als Bild für die Kirche, die reine Braut Christi, gesehen. Und so schreibt er, das 12. Kapitel, ich übersetze das hier praktisch paraphrasierend, das 12. Kapitel stellt eine Zusammenfassung dar der Geschichte der Kirche vom Kommen des Antichristen bis zum Ende der Welt. In diesem Kapitel zeigt er die wahre Natur des Konfliktes, der dargestellt wird in der Apokalypse. Es wird ein Krieg sein, bis auf den Tod zwischen der Kirche und den Kräften der Finsternis, in einem endgültigen Versuch, die Kirche zu zerstören und so das universelle Königtum Christi auf Erden zu verhindern. Die Kirche ist das Königtum Christi auf Erden. Satan wird versuchen, zunächst die Macht des Papsttums zu zerstören und den Zerfall der Kirche herbeizubringen durch Häresien, Schismen und Verfolgungen. Es wird den Antichristen emporheben, der Satan wird den Antichristen emporheben und seinen Propheten. Also er spricht hier immer vom Antichristen und dann den Propheten, das sind diese zwei Figuren in der Apokalypse, um die Gläubigen in Irrtum zu führen und die zu zerstören, die standhaft bleiben. Die Kirche, die treue Braut Jesu Christi, wird dargestellt als Frau gekleidet in der Glorie göttlicher Gnade. Hier, wie gesagt, er nennt hier die Kirche wieder die treue Braut Christi. Und das haben wir ja schon oft gesagt, da sehen wir wieder, dass die Vatikankirche, die Kirche des Zweiten Vatikanums, nicht die wahre Kirche sein kann, weil sie nicht die treue und reine und auch nicht die reine Braut Christi ist. Das ist ja der Irrtum, wie wir auch schon oft gesagt haben, so vieler konservativer Katholiken, dass sie sagen oder sagen müssen, wenn sie daran festhalten, dass die Vatikan II Kirche die wahre Kirche Christi ist, dann müssen sie sagen, dass die Braut Christi untreu sein kann und befleckt sein kann und trotzdem noch die Kirche Christi bleiben kann. Und wie schön, dass wir zu dieser Kirche gehören dürfen, zu dieser reinen Braut Christi, passend auch zum heutigen Fest unserer Gemeinde. Der Drache wird gesehen im Himmel, was hier ein Symbol für die Kirche ist, die ja das Himmelreich auf Erden ist. Auch ein sehr schönes Bild der Kirche, das Himmelreich, das Reich des Himmels auf Erden zu sein. Das weist darauf hin, dass die ersten Probleme dieser Zeit in der Kirche hervorgerufen werden, durch abgefallene Bischöfe, Priester und Völker. Das sind die Sterne, die vom Schwanz des Drachen heruntergerissen werden vom Himmel. Und das schreibt er alles 1921. Der Drache steht vor der Frau, bereit, das Kind, das sie gebären will, zu verschlingen. Mit anderen Worten, die Mächte der Hölle versuchen mit allen Mitteln, den Papst zu vernichten, der in jenen Tagen gewählt wird. Also er sieht das Kind, das von dieser Frau, von der Kirche praktisch hervorgebracht wird, als den Papst, der hier gewählt wird. Es ist jetzt die Stunde der Mächte der Finsternis. Der neugeborene Sohn der Kirche wird zu Gott und seinem Thron entrückt, wie es in der Apokalypse heißt. Das heißt, kaum dass der neu gewählte Papst intronisiert ist, wird er durch das Martyrium entrückt. Das Geheimnis des Bösen, das sich langsam entwickelt durch die Jahrhunderte, kann sich nicht vollends entfalten, während die Macht des Papsttums besteht. Aber jetzt ist der, der widersteht, aus dem Weg geräumt, die Macht, die Kraft des Papstes. Während des Interregnums soll der Böse offenbar werden in seiner Wut gegen die Kirche. Und er schreibt hier auch, sehr interessant, es ist eine Erfahrung in der Geschichte, dass die verheerendsten Zeiten für die Kirche Zeiten waren, zu denen der Papstthron leer stand oder wenn Gegenpäpste sich stritten mit den legitimen Oberhäuptern der Kirche und für Unsicherheit gesorgt haben. Und so soll es auch sein in diesen bösen Tagen, die kommen sollen. Das ist auch sehr interessant, weil deswegen, da können wir auch verstehen, warum die Feinde der Kirche irgendwann mal verstanden haben, sie müssen diese Festung, dieses Papsttum, also nicht als Papsttum zerstören, sondern eben den Papst vernichten oder abschaffen oder entsorgen sozusagen, damit sie dann besser die Kirche angreifen können. Durch die Ähnlichkeit mit einem Lamm wird angedeutet, dass der falsche Prophet, der Stellvertreter des Antichristen, sich in Rom einsetzen wird als eine Art Gegenpapst, während der päpstliche Stuhl leer ist. Der Gräuel der Verwüstung wurde in der Vergangenheit herbeigeführt in vielen katholischen Kirchen durch Heretiker und Apostaten, die Altäre zerstört haben, die Reliquien der Märtyrer zerstreut haben und das Altarsakrament entweiht haben. Und diese Dinge sind nur ein vages Bild für die Verwüstung, die die Kirchen entweihen wird in diesen traurigen Tagen, wenn der Antichrist sich selber auf den Altar setzt, um als Gott angebetet zu werden. Der Antichrist und sein Prophet wird Zeremonien einführen, das ist auch sehr interessant, die Sakramente der Kirche nachahmen sollen. Es wird sogar eine vollständige Organisation errichtet, eine Kirche Satans, aufgerichtet als Opposition zur Kirche Christi. Und auch hier sehen wir nebenbei wieder, dass man sein Heil als Katholik nicht in dieser Oppositionskirche, in dieser Gegenkirche finden kann, sondern dass man da sein muss, wo die Kirche Christi ist, die reine Braut Christi, die treue Braut Christi. Satan wird die Rolle Gottvaters spielen, der Antichrist wird als Retter verehrt und sein Prophet wird die Rolle des Papstes annehmen. ihre Zeremonien werden die Sakramente nachahmen. Das ist auch ein interessanter Gedanke, dass er damals 1921 schon damit gerechnet hat, hier bei seiner Interpretation des, und das hat er aus der Offenbarung herausgelesen, dass sie eben weiterhin Zeremonien beihalten werden, die Leute meinen lassen, dass hier auch die Sakramente noch weiter bestehen. Das alles klingt natürlich bedrohlich, etwas dunkel, aber man muss die Zeit verstehen, zu lesen. Und man muss wissen, vorbereitet sein oder mit rechnen, was der Feind vielleicht tun könnte. Aber man muss deswegen keine Angst haben. Im Gegenteil, wenn man weiß, wer der Feind ist, dann hat man schon einen guten Teil der Schlacht gewonnen. Der Teufel will ja am liebsten, dass man ihn nicht kennt. Oder dass man meint, er sei gar nicht da. Er läuft ja auch nicht durch die Erde mit Hufen und Hörnern, weil er will, dass man ihn nicht erkennt. Und deswegen ist es so wichtig, zu verstehen, die Zeit zu verstehen und die Dinge richtig zu deuten und zu erkennen. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir auch keine Angst haben, wenn wir wissen, wer der Feind ist. Wenn wir auch wissen, dass wir mit Christus sind und Christus mit uns ist, und dass wir in seiner Kirche sind, die das Reich des Himmels hier auf Erden ist, in seiner Kirche, die alle Zeiten überlebt hat, alle Verfolgungen schon überlebt hat. Und wir dürfen Teil einer Gemeinde sein, wo wir alle Hilfsmittel haben, um den guten Kampf zu kämpfen, wie der heilige Paulus sagt. Am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wo wir alle Hilfsmittel haben, den guten Kampf zu kämpfen, auch in der heutigen Zeit und an dem Ort, an den uns Gott gestellt hat. Und wir sind auch bei dem, der sich heute im Evangelium des heutigen Sonntages so schön gegenüber den Aposteln des Johannes ausweist, das berühmte Evangelium des zweiten Adventssonntags, das wir alle kennen, geht hin und berichtet dem Johannes, sagt er, als sie kommen und im Namen Johannes, dass Johannes fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Sagt Jesus zu den Aposteln des Johannes, geht und sagt dem Johannes, was ihr gehört und gesehen habt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen wird die frohe Botschaft verkündet. Und dieser Jesus, der das damals gemacht hat, der ihnen so eigentlich so augenscheinlich gezeigt hat, dass das Himmelreich jetzt anbricht, dass er der ist, der Macht hat über Leben und Tod, über die ganze Schöpfung. Dieser selbe Jesus lebt auch noch mit uns, mit seiner Kirche, mit seiner reinen Braut, mit seiner treuen Braut. Und er hat gesagt, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und so schauen wir jetzt das Nahen des Heils hier in dieser schönen Adventszeit, wo der Löwe von Juda, übrigens auch ein Bild aus der Offenbarung, wo der Löwe aus dem Stamme Juda kommt, um den Drachen zu besiegen. Und so beten wir abschließend mit dem Introitus des heutigen Sonntags. Volk von Sion, siehe, der Herr wird kommen, die Heiden zu erlösen. Und der Herr wird hören lassen sein majestätisches Wort zur Freude eures Herzens. Und mit der Postkommunion beten wir, gesättigt durch den Genuss der Seelenspeise, bitten wir dich flehentlich, o Herr, lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnisse das irdische Verachten und das himmlische Lieben durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.